Ja, hallo und herzlich willkommen zum Männerkompass. Heute Folge 14, Unternehmertum, also Folge 4 zum Thema Unternehmertum und Folge 2 mit unserem Interviewpartner Stefan Lichtenstein. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir nochmal Zeit nimmst. Danke dafür. Erstmal hallo.
Hallo.
Ja. Ja. Vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf.
Ja. Wunderbar. Wir hatten also ja in der letzten Folge hatten wir so ein bisschen über deine Vergangenheit gesprochen, hatten so ein bisschen deinen Werdegang beleuchtet und mal so die Frage gestellt, was hat dich motiviert, damals in die Führungsposition zu gehen, diese Führungsposition zu übernehmen in der Baumarktbranche? Was hat dich bewogen, sich mit dem Siegertypen an sich auseinanderzusetzen? Das ist ja quasi unsere Überschrift, Siegertypen, Verhinderer oder Ermöglicher.
Genau.
Und dann haben wir uns quasi beim letzten Mal mit Macht und Dominanz und Zielerreichung und mit dem Schlagwort Mittelheiligung beschäftigt, haben uns quasi angeschaut. Du hattest so Sachen gesagt wie, mit so einem Typen spielt man nicht gerne, also private Spiele, ja, die hat man nicht, weil die verlieren halt nicht gerne und wenn sie verlieren, wird es schwierig, sowas hattest du gesagt. Dann hast du über die vier Systemzustände gesprochen, von einfach, kompliziert, komplex und chaotisch und du hast ja vorgehoben, wie sehr die Siegertypen das Einfache und Komplexe wollen, anstreben, um sozusagen schnell fokussierte Lösungen zu erreichen.
Ja. Also vom Komplexen zum Einfachen.
Genau.
Ja, genau.
Und das Komplexitätsreduzierung ist
genau.
Ansatz.
Hast du
genau.
Das mit dem Eindimensionellen, Dimensionalen nochmal so ein bisschen rausgehoben? Ne? Hast gesagt, auch über dich selbst hast du gesagt, die größte Stärke ist die Ungeduld, / größte Schwäche. Das war so ein bisschen dieses polarisierte Gegenspiel. Ne? Stärke, ja. Schwäche, Ungeduld war so die Überschrift. Dann hat mir gesagt, dass die Siegertypen so einen starken Selektionsdruck haben, dass Loyalität eine Riesenrolle spielt, dass die sogar über die persönliche Leistungsfähigkeit geht, dass wenn das Team steht für einen Siegertypen, das Team vor allem verteidigt wird. Ne? Also der stellt sich quasi vorne hin, verteidigt sein Team. Dann hattest du mal kurz so einen Ausflug gemacht in die Adaptoren. Ne? Hast gesagt, beim Testosteron. Adaptoren werden ausgebildet, du hast gesagt, Selbstvertrauen ist extrem hoch beim Siegertypen, um mal die Stärken ein bisschen hervorzuheben. Dann haben wir so ein bisschen über Taktieren und Intrigen gesprochen, Risikomanagement in der VUCA-Welt, Fokus auf kurzfristige Ziele hast du so ein bisschen betont. Und dann hast du nochmal so einen Spruch gebracht, hier Adler fliegen allein, Haken dran, einer weniger, wenn einer quasi von der Konkurrenz ausfällt. Ja, solche Dinge hatten wir beleuchtet. Zum Abschluss ging es dann nochmal so ein bisschen um dieses mein Unternehmen aufgebaut. Siegertyp hat sein Unternehmen aufgebaut. Mein Schatz wird sozusagen wie mein Schatz.
Mein Schatz.
Behandelt. Mhm. Ja. Und heute wollen wir quasi im Teil 2 uns nochmal ein bisschen da eingrooven auf deine persönliche Erfahrung, auf deinen Weg, welche Erfahrung hast du mitgenommen, was hat dich geprägt, wie bist du sozusagen von diesem, ich sag mal, alten Management, in Anführungszeichen, alten Management-Schule, ne, wo hast du deine Impulse hergenommen, zu sagen, jetzt höre ich auf damit, darüber nochmal ein bisschen zu schauen. Und dann am Ende wollen wir natürlich, und das haben wir unseren Zuhörern ja auch quasi versprochen, mal so einen Ausblick geben, so einen Ansatz geben, wie kann man das lösen, wie können Siegertypen sich vielleicht, wie kann die Umwelt mit denen umgehen und wie können die Siegertypen selbst vielleicht Reflexion anfangen.
Genau, super Sache.
Auf geht's.
Ja, super. Danke für die Zusammenfassung. Hast du noch was auf dem Herzen, Stefan?
Nein, lass uns loslegen.
Ach so,
ich bin cool. Ganz gespannt.
Sehr cool.
Auf deine erste Frage.
Ja, ich denke mal, viele Manager der alten Schule, also Ü50, sage ich jetzt mal so, vielleicht 55, haben ja einen bestimmten Führungsstil verinnerlicht. Und was denkst du, welche Vorbilder haben diesen Führungsstil geprägt? Also so, ne? Wo kommt das her?
Ja, also die 90er Jahre waren der Siegeszug. Also dort wurde dieser Führungsstil und auch diese Führungsikonen ja wirklich wie Popstars gehandelt. Jack Welch ist vielleicht vielen ein Begriff, ne? Also einer dieser amerikanischen Siegertypen, der, ich glaube General Electric ist es, die er ganz nach oben gebracht hat und da eine unglaubliche Erfolgsgeschichte gezeichnet. Also das war die Zeit, in der bin ich sozialisiert worden und ich hatte immer ein ambivalentes Verhältnis dazu. Auf der einen Seite kam ich aus einem mittelständischen Familienunternehmen, wo Mitarbeiterorientierung und auch Loyalität gegenüber Mitarbeitern einen extremen Wert hatten. Mhm. Auch eine sehr Langfristigkeit, Ehrlichkeit, sehr hohen Stellenwert hatten. Und auf der anderen Seite aber eben auch dieser extreme Druck in den 90er Jahren zum Erfolg. Also erfolgreich sein, auch das Ego, sehr stark Ego getrieben. Ich habe bei der Deutschen Bank gelernt, ne? Und habe dann relativ schnell festgestellt, in so einem Konzern komme ich nicht klar. Ich bin viel zu direkt, viel zu geradlinig, viel zu impulsiv, um dieses Taktieren und diese Politik, die dort abläuft, auszuhalten. Also ich bin da selbst als Azubi aufgefallen, na, mit klaren Aussagen. Und da gab es so eine Schlüsselszene, wo die Mitarbeiter vor uns als Auszubildende Angst hatten, weil wir besser qualifiziert sind und eben nicht die Ausbildung in der DDR gemacht haben und dann tatsächlich Angst vor uns hatten und uns beim Chef angeschissen haben. Und ich habe gesagt, nee, so eine Kultur brauchst du nicht. Bin dann dort rausgegangen, verdanke der Deutschen Bank unglaublich viel, will die gar nicht schlecht machen hier in dem Podcast, habe dort eine sehr gute Ausbildung mitgenommen, aber habe halt für mich verinnerlicht, das ist also noch nicht ganz so meins. Und aber viele Dinge dieses Siegertyps, die erkenne ich halt schon an mir, ne? Also diesen Wettkampfgedanken, diese Direktheit, diesen Spaß am Wettkampf, diesen hohen funktionalen Gedanken, also stark analytisch, stark funktional, Mitarbeiter als ja auch ein Stück weit Instrumente, muss ich leider zugeben heute, ne?
Werkzeuge, ne?
Ja, Werkzeuge. Das sind Dinge, die ich eben auch so eingesetzt habe. Also dieses Ziel ganz nach oben, meinen elterlichen Betrieb, die Firma Leitermann, zum Ziel führen, erfolgreich machen, alles dafür geben, alles einsetzen, bis zur totalen körperlichen Erschöpfung arbeiten. Also das sind so Dinge, die man auch sehr stark bei mir findet. Und eben dann auch diese eher schöne Verletzlichkeit, also festzustellen, wenn dann andere nicht mitziehen, wenn die dann einem die Loyalität oder die Gefolgschaft verweigern, dass man dann eine sehr, sehr große Enttäuschung mitbringt, weil man gar nicht adaptieren kann, dass andere Menschen vielleicht gegebenenfalls andere Ziele haben. Und in den 90er Jahren ist das ein Erfolgsmodell gewesen, also diese starke Leistungsorientierung, dieser hohe Wille zum Arbeiten, diese Selbsterfüllung, ne, durch viel Arbeit, das ist ein Modell, das hat sehr gut funktioniert. Also das, in dem Milieu bin ich aufgewachsen, habe dann auch unterschiedlichste Unternehmer gesehen, bin auch in einem sehr dominanten Elternhaus aufgewachsen, also dominante Mutter, dominanter Vater. Und wir sind vier Kinder, jeder hatte so seine eigene Strategie, die er daraus entwickelt hat. Das ist mir erst heute bewusst, wie unterschiedlich unsere Strategien sind. Und meine Strategie war halt der Kampf. Ganz klar.
Ah, okay.
Ganz klar Kampf.
Die anderen nicht?
Nein.
Die Geschwister nein, nicht?
Nein. Jeder eine andere. Mhm. Also jeder hat eine andere Struktur, andere Strategie.
Ja.
Und die sind wirklich, alle vier sind wir anders. Ja, sehr unterschiedlich.
Okay, und du bist der Kämpfer geworden von euch vier?
Auf jeden Fall. Okay. Kampf ist...
Das Ergebnis ist, lässt sich ja auch sehen, ne? Also Leitermann hat eine sehr gute Reputation, sehr guten Ruf, tolles Ergebnis. Also auch Grüße ans Elternhaus nochmal an der Stelle. Wirklich ein schönes Ergebnis.
Ja, ob das jetzt mein Verdienst alleine ist, ne? Aber auf jeden Fall sind wir als Familie damit und als Team, ja, auch von unseren Mitarbeitern durchaus erfolgreich gewesen. Kann man nicht anders sagen.
Cool. Was denkst du, mich stark beeinflusst, so die Ambition oder Drang zu gewinnen, auch die Interaktion mit den Mitarbeitern, was du gerade gesagt hast. Also so, ne? Wie sind die jetzt, ist denen das jetzt bewusst, dass du quasi eher so, also wie soll ich sagen, können die damit gut umgehen?
Also das ist ja auch ein Stück weit die Erfahrung, die mich verändert hat. Ne? In den Ende der 2000er Jahre kam dann so die ersten Startups, wir hatten die um 2000 die Dotcom-Blase, das war das erste Mal, wo auch ein gewisser Kulturwandel beobachtet wurde. Und das bekämpft man natürlich zunächst erstmal innerlich und sagt, das ist Quatsch und diese vielen Freiheiten und regelungsbasiert. Ja, ja. Also so ein Glaubenssatz, den ich ganz fest in meiner Arbeitswelt verankert hatte, war, um 7 geht die Arbeit los und wer nicht um 7 da ist, der hat schon mal verloren.
Okay.
Der ist schon mal fällig. Ne? Okay. Also so eine ganz klare, harte, lineare Kante. Mhm. Und dann merkt man halt, dass das einfach nicht funktioniert. Wir haben einen Frauenanteil von über 50%, die werden dann halt mal schwanger und dann gibt es halt andere Prioritäten. Mhm. Und so löst sich dann ein Glaubenssatz nach dem anderen auf und gerade mit dieser veränderten Welt sieht man andere Vorbilder, andere Ideen. Mhm. Ja? Und Ja, dann kam der Fachkräftemangel dazu. Das hat nochmal eine unglaubliche Veränderung gebracht. Und ich habe dann Kollegen kennengelernt, auf die ich nicht verzichten wollte und nicht verzichten konnte. Und die konnten nicht pünktlich sein. Egal, was ich getan habe, die konnten das nicht. War denen nicht gegeben. Und dann steht man vor dem Punkt und sagt, okay, Glaubenssatz oder nicht Glaubenssatz. Und dann schmeißt man den Glaubenssatz über Bord und dann ist man so geradlinig und geht hin und sagt, aber dann für alle. Dann muss ich jetzt eine Lösung finden, die gilt für alle. Kann ja nicht sein, dass zwei nicht um 7 da sein müssen und alle anderen müssen 7 Uhr da sein, funktioniert ja nicht.
Also, das ist ziemlich cool.
Ja, dann
also keine Extrawurst
sozusagen. Keine Extrawurst.
Aha, genau.
Ja. Also dann wieder einfache Regeln für alle.
Ja.
Irgendwie. Und ist dir das gelungen? Also wie hast du das dann geschafft? Weil die haben ja irgendwie, sind ja aus der Reihe getanzt. Und dann hast du das ganze System quasi umgekrempelt.
Ja, da waren viele Schritte, ne? Schritt für Schritt. Erstmal macht man ein kleines Zugeständnis, noch ein Zugeständnis, dann sagt man, okay, dann merkt man schon, dass es die ersten Anspannungen in der Mannschaft gibt, die dann sagt, er hat eine Sonderrolle, pieks, 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 das funktioniert ja gerade nicht gut. Und irgendwann haben wir dann jetzt eine Zeitwirtschaft eingeführt und das war eine riesen Befreiung. Und dann habe ich erkannt, mit was für einem Mist beschäftigst du dich hier? Ja, also einfach mal dieses Thema dann loszulassen. Aber dass diese Pünktlichkeit in einem mittelständischen Familienunternehmen eine der großen Glaubenssätze und auch Regeln und Werte, die man hat. Ja. Und lauter solche kleinen Dinge, die haben natürlich dazu geführt, dass man seine eigenen Glaubenssätze und auch seine Vorbilder loslässt. Also dieses Siegen, dieses Kämpfen. Ja.
Würdest du sagen, dass deine Eltern deine Vorbilder waren? Oder dein Vater vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater war vielleicht das einzige Idol, was ich hatte. Mhm. Ne? Also das ist schon eine wichtige Persönlichkeit und ein wichtiger Einflussfaktor für mich gewesen.
Mhm. Ne? Also und dann die Erkenntnis, das loslassen zu wollen oder zu müssen oder wie auch immer? Das ist, weil du gerade gesagt hast, ne? dann wirft dann die Erkenntnis, dass man sich quasi andere Vorbilder sucht oder das war irgendwie so der Satz. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie du es gesagt hast.
Ja, man findet andere Vorbilder, man lässt sukzessive los, man findet andere Wege und man stellt halt auch dann in diesem Prozess fest, dass man mit dieser Arbeitsweise eben auch gewisse Defizite produziert. Also es verhindert massiv Kreativität, es verhindert ein Denken out of the box, es verhindert, dass Mitarbeiter eben gewisse Dinge tun, die man eigentlich von ihnen gerne hätte. Weil wenn man so starre Regeln hat, dann sind die eben in der Regel auch starre Grenzen nach beiden Seiten.
Wie hast du die Regeln dann sozusagen, wie hast du dem restlichen Team das dann verkauft, dass die Regeln jetzt anders sind?
Das ist ein Aushandlungsprozess. Ne? Ich bin ja nicht als Führungskraft allein gewesen. Mein Vater als Führungskraft mit dabei. Ich habe einen Geschäftsführungskollegen, der als Führungskraft mit dabei ist. Man hat die Mitarbeiter, die mit dabei sind. In den letzten Jahren haben wir auch einen Betriebsrat gehabt, der da mitgesprochen hat. Und so verhandelst du die Regeln neu aus. Und das ist schon ein Stück weit wichtig, dass du dann vorangehst und das auch mit reinnimmst. Aber vielleicht, was mich am stärksten bewegt hat, ist, dass ich festgestellt habe, dass diese sehr aggressive Art, also dieses Kämpfen, dieses energetische Hochdrehen, dieses starke Zielfokussieren, mein Umfeld total überfordert. Ne? Also die Mitarbeiter gehen einfach auf Tauchstation, vielleicht noch nicht mal aus Angst. Das kommt dann sicherlich auch gern dazu. Vor allem, wenn du dann noch so ein Milieu hast, das hatten wir Gott sei Dank nicht. Also wir hatten schon ein wertschätzendes und offenes Milieu mit oder Umgang miteinander. Aber wenn du so ein Milieu hast, gehen dann die Mitarbeiter auf Tauchstation. Und bei mir ist es halt einfach so, dass die Mitarbeiter überfordert waren. Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einer Kollegin, von der wollte ich eigentlich einen kreativen Lösungsansatz. Und ich habe nicht erkannt, dass sie jetzt einfach Ruhe braucht, ne? Alleine lassen, 14 Tage denken lassen, dann das Gespräch fortsetzen. Weil nichts kam, bin ich mal in den Schöpfermodus gegangen und habe die mit 20 Beispielen vollgeballert und habe gesagt, denk mal drüber nach, welche dir nur am besten gefällt. Und das sind so... und heute bin ich da eigentlich auch ziemlich frustriert über mich, weil ich ja der besten Absicht gehandelt habe, die Kollegin zu fördern und voranzubringen und die Chance zu geben, sich zu entwickeln, und habe ihr das aber ja unmöglich gemacht, weil sie ein ganz anderes Denkmuster gebraucht hätte, ein ganz anderes Umfeld gebraucht. Ich hätte dort nur den Raum halten müssen und das habe ich nicht gekonnt.
Hast du dich im Nachhinein dann, hast du das irgendwann mal angesprochen?
Ja, habe ich gemacht. Habe ich mit ihr besprochen. ich kenne sie gut und da haben wir mal drüber gesprochen und habe das auch reflektiert, dass ich das eigentlich bedauere, dass mir das nicht möglich war.
Okay, also Grüße unbekannterweise.
Ja. Aber irgendjemand im Team, wo wir da waren, mit deinem Vortrag, hat er auch gesagt, hat das so angekündigt, dass also dein Stil Feedback zu geben, dein Stil der Kommunikation, ich weiß gar nicht, wer das war, sagte, ja, das ist der Stefan. Ne? So, hier, zack, 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 zack. Bevor es schon losging, war das schon quasi gesetzt und dann ging es los, war es entsprechend und das war so, es war ab, also ja, es ist halt irgendwie auch, das ist, also das Charakter, also es ist gar nicht schlecht, meine ich das übrigens, ganz wichtig. Es charakterisiert ja auch, man braucht ja ein Stück weit auch als, das kenne ich zumindest, als Mitarbeiter vor allem dann auch, braucht man ja so eine Kalkulierbarkeit der anderen Person, der Führungsperson, meines Kollegen, wie auch immer. Und das ist eigentlich sogar hilfreich. Deswegen ist es meiner Meinung nach, ich gucke gerade nur drauf, ein cooler Move, deine Reise außerhalb des alten Konstruktes zu machen, sondern zu sagen, okay, ich fange jetzt nie an, ich formuliere mal so, wie ich es denke, ein neuer Mensch zu werden oder ein anderer Mensch innerhalb dieses Konstrukts, was ich viele, viele Jahre erfolgreich begleiten durfte, sondern ich gehe quasi da raus, die Leute, die haben mich so in Erinnerung, jetzt, ne, so, und die können das auch zuordnen und das passt und alles ist gut und mein neues Ich darf quasi in einem neuen Umfeld wachsen und die Menschen, die mich dort kennenlernen werden in Zukunft, die haben dann quasi ein anderes Bild, aber das ist dann quasi dieses, weißt du, wie so aus einem Ei gepellt, eine andere Persönlichkeit, ne, so. Also habe ich das, also das nehme ich gerade so wahr von dem, was ich erleben durfte. Es ist super spannend. Ich finde es super, super richtig, also super schön, dass man das so macht, weil das ist so ein, ja, das ist so, vielleicht ist es auch sonst für die Leute super schwierig, also für manche ist nicht jeder so beweglich im Kopf, sage ich mal, ne? Sie sagen, jetzt ist es irgendwie der Typ, ne? Und plötzlich läuft er barfuß über die Wiese und gibt seinen Kälbchen die Flasche, was du vielleicht früher auch schon gemacht hast, ne? Aber jetzt hast du vielleicht einen anderen Bezug, hast du vielleicht eine andere Erdung als vielleicht früher, wo halt noch dieses vorwärts immer, ne? So ein bisschen mehr deiner Natürlichkeit entsprochen hat. Ja. Das wusste ich.
Ja, das ist natürlich, hilft das unglaublich in ein neues Umfeld. Man hat ja auch keine Abhängigkeiten mehr. Ne? Als Chef gibt es ja wenig Menschen, die dir ein Feedback geben. Mhm. Ne? Man muss das Feedback an den Reaktionen ablesen. Man muss vielleicht auch aktiv nach Feedback fragen und bitten. Und deswegen,
hoffen, dass der andere sich traut.
Ja, oder man sucht sich halt einen Coach, der dann dafür, dessen Job es ist, Feedback zu geben, einen zu unterstützen. Ja. Das sind so Dinge, die da sehr helfen. Aber wenn ich heute zurückdenke, ist das schon auch häufig nicht unproblematisch gewesen. Also das Ziel, wenn man sehr direkt, wenn man sehr offen und sehr, sehr auch geradlinig ist, ist das natürlich auch verletzend. Das kann schon sehr verletzend sein für viele. Und das bedauere ich heute ein Stück weit. Ne? Also verletzen war, ist dann nicht so die Absicht gewesen. Ne? Und manchmal ist es halt besser, wenn man das für sich behält. Mein Vater hat mal einen sehr schönen Spruch mir gesagt, das ist sehr lange her, ich erinnere mich daran, also unterstelle ich mal, dass da auch vor vielen Jahren viel Wahrheit drin war. Niemand hält es aus, wenn man ihm ständig die Wahrheit sagt. Und das war so mein Credo, ne? Erst mal raus damit und ja.
Ist doch die Wahrheit, also einfach raus damit.
Genau. Umgekehrt, ne? Also nicht raus damit wäre dann eher so gewesen, Unehrlichkeit, Unaufrichtigkeit, ne? Also erstmal raus damit. Und
okay, entschuldigen kann man sich später.
Ja, genau.
Das wäre so mein...
Erstmal schießen, dann
entschuldigen. Ja, genau.
Wir hatten ja vorhin das Bild.
Ja, genau. Okay, krass. Und wie entwickelt sich eigentlich deiner Meinung nach ein Testosteron geprägtes Managergehirn und welche Auswirkungen hat das denn auf die Führung, also ne, auf den Führungsstil, auf das Miteinander umgehen? Vielleicht auch außerhalb der Company tatsächlich.
Also das prägt die Mannschaft unglaublich, ne? Und das zieht sich durch die gesamte Organisation. Das prägt die Kultur im Unternehmen, das prägt die Zusammenarbeit, das prägt die Art und Weise, wie Mitarbeiter miteinander kommunizieren. Und das prägt auch die Zusammensetzung des Teams. Also ganz klar, selbst sieht man das ja an sich schlecht. Ne? Also ich kann das jetzt schlecht für mich reflektieren. Aber ich habe da ein sehr konkretes Beispiel von einem engen Geschäftspartner von uns, mit dem ich viele Jahre zusammengearbeitet habe, wie sich das Unternehmen nach dem Ausscheiden des alten Geschäftsführers verändert hat. Und die gesamte Kultur hat sich geändert, der gesamte Umgang hat sich mitten geändert. Und das, ich erinnere mich da an eine Situation, wo ich mit dem im War Room war. Also tatsächlich ging es da um eine Vertragsverhandlung, um eine Preisnachverhandlung. Und er hatte gefühlt 10 Leute mit und ich saß mit meinem Praktikanten dort bei dem am Tisch. Und nach der Diskussion lagen alte Schilder und Schwerter in Schutt und Asche. Wir hatten uns da wirklich gegenseitig die Rüstung zertrümmert. Und wir mussten ja aber ja nächsten Tag zusammen weiterarbeiten. Mhm. Das war ganz schwierig und hat letztendlich zu einem Rückzug aus unserer beiderseitigen Beziehung geführt. Also wir haben das dann auf die Mitarbeiterebene verlagert. Er hat es dann, da muss ich im Nachgang, wenn ich jetzt darüber nachdenke, fast dankbar sein, weil er auch so ein absoluter Siegertyp war.
Dankbar wofür?
Dass er den Schritt zurückgemacht hat und gesagt hat, okay, ich beende hier nicht die Geschäftsbeziehung, sondern ich delegiere jetzt den Kontakt und das Verhältnis in die zweite Reihe, weil die sind halt nicht so wie ich. Ne?
Okay, das ist ja schon, das passt kurz zur nächsten Frage tatsächlich. Und wie beeinflusst hat der Drang, der Beste zu sein, die Arbeitsatmosphäre und die Unternehmenskultur? Und da hast du ja jetzt schon bist ja schon schön eingestiegen.
Ja, also dieses Kämpfen für die eigene Idee, für das eigene Unternehmen, das ist schon zum großen Teil auch anstrengend und es führt zu Perfektionismus. Und ich kenne da einen sehr weisen alten Mann, der hat mal zu mir gesagt, Perfektionismus ist Extremismus.
Tut mir leid. Ich konnte gerade.
Meine Zuhörer wissen ja nicht, was gemeint ist. Sie sehen ja die Gesichter nicht.
Nee. Läuft.
Ja,
aber danke.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wir können das ja auflösen. Ja. Der alte weiße Mann, oder der weiße Mann, das war der Jörg Adolf, der hat mir zu mir gesagt, hier, du mit deinem Perfektionismus bist ja schon bewusst, dass das Extremismus ist. Das war ein Bild, das hatte ich vorher nicht und er hat natürlich recht. Also diesen Perfektionismus führt einfach eben auch zu radikalen Standpunkten und einer extremen Fokussierung.
Das war ja auch gerade deine Frage, Andreas. Ne? Wie wirkt sich das auf die Arbeitsatmosphäre im Team aus? Wie wirkt sich das auf das Unternehmen aus?
Unternehmenskultur. Ne? Und da kommt das halt zum Tragen, sagst du. Das ist dann dieser Extremismus halt in diesen unternehmerischen Hyperfokus kommt.
Genau.
Und dass das dann alles im Prinzip diesem Ziel irgendwie untergeordnet wird, ein Stück weit, oder diese Art und Weise. Muss man ja sagen.
Geht dann das Team auch in diesen Perfektionismus rein? Also wenn du als Unternehmer das vorlebst, wenn du da so reingehst, hattest du das so wahrgenommen? Streben die dann auch so danach? Oder leiden darunter, wenn sie es nicht erreichen? Oder versuchen zu verstecken, wenn sie nicht perfekt sind?
Das ist eine Frage, die ich dir nicht objektiv beantworten kann. Was ich beobachtet habe, ist schon, dass man sein Team um sich rundherum formt. Ne? Also ich habe schon Kollegen, die überwiegend sehr korrekt arbeiten. Ich habe schon beobachtet, dass sich Kollegen auch mir gegenüber abgesichert haben, dass sie Absprachen dokumentiert haben. Ne? Und dann, wo du sagst, okay, hier ist was nicht in Ordnung, wenn das die Kollegen machen, da hast du irgendwo mal kein gutes Bild hinterlassen. Wenn sie also der Meinung sind, sie müssen sich gegenüber dir jederzeit rechtfertigen können, keine gute Situation. Also das habe ich schon beobachtet und auch festgestellt, dass hier offensichtlich in meinem Verhalten und meinem Auftreten Kollateralschäden anrichtet. Also das habe ich dann schon festgestellt. Vor allem habe ich darunter gelitten, dass aus dem Team zu wenig Kreativität kam. Ja, das war also für mich so ein Thema, wo ich gesagt habe, wir sind so steif, wir haben verhärtete Strukturen, das Unternehmen.
Da habe ich eine Anschlussfrage dran.
Ja, gerne.
Würdest du sagen, dass der Siegertyp Führungsstil möglicherweise die Kreativität verhindert, also blockiert?
Ja, auf jeden Fall.
Dieser Drang nach Perfektion, die Kreativität.
Okay. Ja. Drang nach Perfektion, hohes Maß an Kritik, schnell raus mit der Kritik, auch unfokussiert, unreflektiert, auch impulsive Kritik.
Macht quasi die Angst auf der Gegenseite, ne? Schürt die Angst vor dem Schnellschuss.
Genau.
Ja, und dann noch für ein Experimentieren.
Ausprobieren.
Genau, nichts ausprobieren, sich nicht an die Dinge von allein ranwagen. Und was es halt auch macht, es zieht halt einen gewissen Persönlichkeitstyp an. Ne? Also du schaffst dann halt, wer hält's mit dir aus? Das ist dann halt auch ein gewisser Persönlichkeitstyp, der eben dich auch gut ergänzt. Mhm. Ein Unternehmerfreund.
Nee, alles gut.
Ein Unternehmerfreund hat mal zu mir gesagt: Suche die Eigenschaften, in denen du stark bist, nicht bei deinen Mitarbeitern. Mhm. Ne? Also das, da ist auch eine Wahrheit dran, wobei ich das situativ sehr anders sehen würde, aber da ist auch was dran. Ja.
Okay, krass. Also das Ding war, nochmal zu überlegen, okay, wie ist denn der Führungsstil, ne, eines Siegertypen, wie stark wirkt das sich sozusagen auf die Motivation aus? Und da hast du ja schon so ein bisschen geteilt, ne, was ist Richtung Kreativitätskiller und, ne, dass die Leute ganz schön, naja, die werden ganz schön normiert, ja, weil die halt die versuchen wenig auszubrechen aus den Banden, weil die halt sagen, nee, um Gottes Willen, ne, wenn der Chef hier und schreib schon lieber auf, ne, so was wir hier committed haben, ja. Und das, hast du das Gefühl, dass vielleicht auch das Engagement, also das Engagement so rum, der Mitarbeiter da irgendwie zurückgegangen ist dadurch? Oder waren die trotzdem so nach vorne, weil sie immer sozusagen vielleicht ähnlich drauf waren, so ey, ich will auch gewinnen, ne? Ich will abliefern, ich will was, oder war das eher so, wie sie sagen, nee, wir machen das, was wir gesagt bekommen, ja, und wagen uns nie so weit aus der Deckung raus, weil dann wären wir ja wieder angreifbar, ne? So.
Also man muss Engagement von Kreativität ein Stück weit trennen, ne? Also das, was man dort findet, sind auch schon sehr loyale, sehr fleißige, sehr motivierte Mitarbeiter. Die hat man schon an Bord. Und,
ja,
und die fühlen sich natürlich auch in dem Windschatten, den du selbst erzeugst, wohl. Na, die sind auch okay, so ein Stück weit stolz auf, dass die in einem Unternehmen arbeiten, das erfolgreich ist, dass ja, die einen Chef haben, der das vorlebt,
ja,
der viel arbeitet, der sich sehr engagiert. Der strahlt ja das natürlich auch aus, dass das Unternehmen und die Arbeit der Kollegen ihm unglaublich wichtig ist.
In diesem Sinne ist wahrscheinlich Engagement eher Pflichterfüllung bei den Mitarbeitern.
Genau. Mhm. Ja, das gehört ein Stück weit mit dazu.
Also versus Kreativität, ne? Wir haben gesagt, die wird ein bisschen blockiert, die Kreativität, und die machen sozusagen eher ihre Pflicht und engagieren sich, indem sie beweisen, dass sie deine Checkliste erfüllen. Oder?
Ja, die gehen schon darüber hinaus.
Naja.
Aber in dem gesetzten Rahmen.
Naja, okay.
Ne? Mhm. Ja. Also es ist halt keine Kultur, die auch die Geduld aufbringt. Und das ist ja das entscheidende Punkt. Kreativität setzt ja voraus, dass du einen Gang zurückschaltest. Ne? Langeweile macht kreativ, sagt man ja auch. Mhm. Also das heißt, man braucht überhaupt den Freiraum, kreativ zu sein. Und so wie ich gearbeitet habe, und dieser Siegertyp ist, ne, und vor allem dieser rationale Typ ist ja natürlich unglaublich stark auf Effizienz getrimmt. Der guckt natürlich die ganze Zeit, dass der Mitarbeiter kaum Luft zum Atmen hat. Also, dass wirklich der Druck über die Arbeit entsteht, der Druck vom Kunden kommt. Ja, und da gibt es auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Also der Druck kommt über die Wirtschaftlichkeit, ums Unternehmen, dem Einzelhandel, der hat es nicht leicht. Und diesen Druck gibt man dann an in die Strukturen weiter. Und wie soll da Kreativität möglich sein?
Mhm.
Ja, das muss man einfach auch anerkennen. Also die gesamten Strukturen führen schon dazu, dass Kreativität schwierig ist. Das ist mir auch aufgefallen, das habe ich auch sehr bedauert und bin auch über diesen Punkt, habe das immer versucht, über Methodiken und Techniken dann einzuführen, weil das so mein Weg ist. Ich brauche also immer eine Methodik, an der ich mich ein bisschen festhalten kann.
Ja.
Ja, funktional, sachlich, analytisch. Das muss man ja irgendwie verstehen, begreifen und abarbeiten können.
Hm.
Und darüber habe ich das versucht, ein Stück weit ins Unternehmen reinzubringen und auch die Prozesse zu verändern.
Okay.
Und das war auch durchaus erfolgreich. Aber zurück zur Frage: Es war halt nicht bloß Pflichterfüllung, sondern das ganze System war halt so auf Effizienz auch aufgesetzt,
ja,
und hat Effizienz geatmet.
Okay, und denkst du, kannst du vielleicht deine Einschätzung geben, in welchen Situationen können da diese Stärken letztlich ja auch ein Stück weit, ne, die man da hat, sich positiv auswirken? Also wo passt denn das, wo hat das einen positiven Impact aufs Unternehmen?
In der modernen Welt würde man das heute sehr stark in Frage stellen. Ich bin der Meinung, dass dieser sehr starke Fokus natürlich überall dort, wo ich einfache Fragestellungen habe, wo es einfach darum geht, schnell von A nach B zu kommen, an der Produktionsmaschine und so weiter, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Ob es die besten Ergebnisse sind oder ob es nicht bessere Wege gibt, das weiß ich nicht. Mhm. Ne, das muss man schauen. Mhm. Aber der klassische Einzelhandel, also man sieht es auch im Lebensmitteleinzelhandel, also diese filialisierten Betriebe, die haben relativ einfache Strukturen, die auch stark multipliziert sind. Jeder Laden ist gleich, im Ladenbau gleich, in der Größe gleich, in der Personalstruktur und in der Einsatzmöglichkeit gleich. Kundenkontakt ist minimal. Das sind natürlich sehr klar lineare, klar strukturierte Unternehmen und die funktionieren über Effizienz. Und wenn dieses Ziel und wenn das die Struktur ist, dann sind solche klar zielfokussierten, funktionalen, sachlichen Systeme super erfolgreich. Ob sie immer den Menschen dann auch zum Glück führen, das ist ja heute ein Nebenaspekt, ne? Das ist ja ganz klar auf Wirtschaftlichkeit fokussiert, dieser Aspekt, sehr starker Wirtschaftlichkeitsfokus, aber in diesem Bereich sind diese Systeme sehr erfolgreich.
Okay. Und wie könntest du jetzt sagen, weil du sagst, es sind so in bestimmten Systemen, zum Beispiel halt der Handel, Einzelhandel, da funktioniert das ein Stück weit, aber es ist vielleicht sogar ein Erfolgsrezept, weil es sehr klar und strukturiert ist. Und wie können aber Unternehmen, die vielleicht Siegertypen im System haben, sage ich jetzt einfach mal so, die aber vielleicht nicht zu dieser Gattung Firma zählen, wie können die ihre negativen Auswirkungen halt kompensieren? Die vielleicht ein Siegertyp mitbringt. Ne? Sind ja auch so ein paar Sachen, die dann vielleicht in so ein Unternehmen gar nicht so gut reinpassen. Wie kriegt man das am besten gehandelt, ohne jetzt vielleicht die Person zu tauschen oder so?
Ja, man muss sich nochmal das Modell des Siegertypens angucken. Klarer Zielfokus. Das heißt, was ich tun muss, ist, den Zielfokus zu ändern. Wie erreiche ich das? Indem ich dem Siegertypen erstmal versuche, da deutlich zu machen, wo er steht, wie das funktioniert. So ist das ja auch mit mir gewesen. Ich habe sukzessive gelernt, dass es hier Suboptimalitäten gibt. Also, dass es Nebeneffekte gibt, dass es Dinge gibt, die einfach nicht gut funktionieren. Dass man so zu sehr auf der Sachebene ist und den Mitarbeiter zu wenig sieht und solche Dinge. Und dann, wenn man diese Wahrnehmung hat, dann beginnt eigentlich schon mal von allein der Veränderungsprozess. Und jetzt diesen Zielfokus und die Energie umleiten. Und wenn ich heute nochmal in meine Führungsrolle schlüpfen würde, dann würde ich halt den Zielfokus nicht sagen, Leitermann über alles, sondern die Mitarbeiterperformance. Also das ist das falsche Wort. Die Persönlichkeitsentwicklung des Mitarbeiters über alles. Also wie kann ich den Mitarbeiter so optimal unterstützen, dass er sich weiterentwickelt und ein tolles Teammitglied wird.
Verstehe ich das richtig, dass du sozusagen, ich übersetze mal die These, die ich verstanden habe. Ja, wenn ich in die Mitarbeiter, also in die Persönlichkeitsentwicklung des Mitarbeiters investiere, ja, steigt im Umkehrschluss oder im Nebeneffekt die Effizienz oder Produktivität sowieso oder das Ergebnis.
Man wird auf jeden Fall besser. Ne? Mhm.
Das, dann habe ich es richtig.
Mhm. Und ich glaube, das ist ein schwieriger und langwieriger Weg, aber der am Ende eine unglaubliche Dynamik freisetzt. Und das kombiniert mit einem anderen Zielfokus. Also klare Werte, wie spiele ich miteinander, ein klares Vision, Mission, wo will ich mit dem Unternehmen hin, aus der Vision, Mission abgeleitete Subziele, ein ordentliches Strategiesystem, wo ich den Mitarbeitern und das zusammen mit den Mitarbeitern entwickle und dann schaue, wie kann ich den Mitarbeiter optimal und am besten in dieser Struktur ins Spielen bringen. Und das ist aus heute, wenn ich in die Beratung gehe, mein Ansatz, da kann es ja durchaus auch vorkommen, dass es Mitspieler gibt, die keine Perspektive in einem Unternehmen haben. Ja, das gibt's ja. Die einfach in dieses Zielsystem nicht passen, diese Struktur nicht passen. Und dann ist es ja die Aufgabe einer guten Führungskraft, diesen Mitarbeiter möglichst so zu platzieren, dass er es entweder doch schafft oder ihm wirklich den Bügel zu halten und den Schemel zu stellen, dass er den Umstieg aufs andere Pferd ideal schafft und dort eine gute Performance macht. Also klar, vom Ziel- und Sachfokus zu einem stärker menschenzentrierten Bild.
Und wie bringst du das jetzt, oder wie kann man das, sagen wir mal, den anderen Unternehmern ein bisschen näher bringen, ein Stück weit näher bringen, weil die jetzt quasi an dem alten Bild noch festhalten möglicherweise? Also wie könnte man die einladen, sich einzulassen oder auf so ein Bild, auf so eine Veränderung, eine veränderte Ausrichtung im Grunde, ja?
Na, zunächst brauchst du einen Schmerz, um dich zu verändern. Wir verändern uns entweder, weil wir es wollen,
Bewusstsein.
Genau, Bewusstsein. Oder weil es wehtut. Genau.
Bingo.
So, und bei mir kam beides. Es kommt immer in der Regel kommt immer beides. Ne? Wenn man sich verändert, also der Schmerz.
Bei dir kam beides. Ich weiß nicht, ob das eine These, also es wäre jetzt eine These, zu sagen, es kommt immer beides. Mhm. Oder das Bewusstsein kommt nach dem Schmerz. Also es tut weh und danach wird mir was bewusst.
Es kommt immer dann, in der Regel beides. Ich formuliere es mal anders. Der Überperformer schafft es durch Bewusstsein. Der braucht den Schmerz nicht, weil er den Schmerz vorher antizipiert. Der ist also intellektuell so weit, dass er das vorher kann. Das sind ganz wenige, ne? Da würde ich jetzt sagen, das kann fast keiner. Bei den meisten ist der Schmerz...
Dir ist schon klar, dass du die Siegertypen jetzt herausforderst mit so einer These, ja? Das kann fast keiner von euch da draußen.
Ja, und da hast du ja genau den Punkt, ne? Die wollen ja erfolgreich sein, die wollen siegen. Aber in der VUCA-Welt siegst du halt mit diesem linearen Denken nicht mehr. Und das ist halt der Ansatzpunkt. Die merken halt schon den Schmerz. Die merken, dass das Personal diesen Führungsstil keinen Bock drauf hat. Und offen irgend so eine abgemilderte Schaufensterpolitik, wo dahinter immer noch ein Siegertyp klopft und vorher kriegst du aber jetzt eine Prämie und einen Obstkorb und ne und
Green Personal Washing.
Ja, so kann man sagen, ne?
Homeoffice kannst du vergessen. Ja. Wie ist dein Obst?
Wie könnte so ein Unternehmer jetzt anfangen, der sagt, na gut, Mann, fuck, das tut weh und ja, ich hab's ja erkannt, verdammt, wie gehe ich denn da dran? Wie fange ich denn an?
Ja, erst Bewusstsein, ne? Der Schmerz ist da.
Ja, mir ist ja klar, es tut weh und mir ist jetzt klar, verdammt, wie fange ich denn jetzt an?
Ja, einen Coach suchen, ne? Der ihm hilft, das ist ein großer Schritt. Okay. Ja? Mit den Mitarbeitern reden und sagen, hier, Leute, ich würde gern ein bisschen was anderes machen, was habt ihr für Ideen?
Ach, mit den Mitarbeitern, okay, wow.
Ne? Das ist krass.
Also mal selber aus der Schwäche zeigen, ne?
Also
raus aus dem Perfektionisten, ich kann alles und was ich nicht kann, sondern einen Schritt zurück. Einfach mal einen Schritt zurück und akzeptieren, man ist nicht der, der alles kann. In unserer VUCA-Welt, die ist volatil, die ist unbestimmt und die ist komplex, manchmal chaotisch. Wer will dort alles können?
Und ich muss mich also meine Angst stellen oder wie? Mich mit meinen Schwächen zeigen und berüber machen, verdammt.
Und da kommen wir genau zum Punkt, ne? Angstfreies Handeln, die Siegertypen vordergründig absolut angstfrei, totales Risiko, maximale Rendite, ne? Also das ist ja so, ne? Der Wolf of Wall Street, ne? Also dieses absolute Thema, wo kriege ich die maximale Rendite? Aber wovor hat er Angst? Wovor hat er Angst? Er hat nämlich Angst, dass dieses Spiel zu Ende geht. Der hat Angst davor zu scheitern und er hat Angst davor zuzugeben, dass er doch eigentlich durch seine eigene Angst die ganze Zeit unglaublich getrieben ist. Und das ist das Thema, also seine eigenen Angststellen.
Da hast du dass die Angst vor dem Verlieren eigentlich der Antrieb ist, sozusagen, ne?
Ja.
Mhm. Krass.
Und geiler Punkt.
Auf jeden
Fall. Also eine Angst, ne?
Ja.
Ja, da hast du denn, damit vielleicht die Leute auch nochmal ein besseres Bild kriegen, wo du sagst, aus deiner Sicht, was sind denn so typische Siegertyp-Persönlichkeiten, die du halt so, die du vielleicht aufzählen könntest, ne? Das hat schon mal jemanden gesagt,
glaube ich. Ja, wir hatten ja schon eine, ne? Wladimir Putin ist einer.
Ja.
Bei Zelensky bin ich mir da nicht so sicher, ne? Könnte auch einer sein. Die gibt es auch in demokratischen Systemen. Ja. Die Politik befördert das sehr, ne? Nagelsmann, denke ich, ist einer, der das Team als Instrument sieht. Und dort kann das ja auch funktionieren. Also gerade bei so einer Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, ich muss auf den Punkt liefern. Ich stelle das Team zusammen, ich optimiere das auf den Punkt. Ich muss keinen Verein groß machen. Ich muss nicht langfristig agieren. Ich muss keine Nachwuchsarbeit betreiben, sondern ich stehe hier, ja, habe einen Vertrag, ne? Der hat einen Vertrag bis unmittelbar nach der EM. Irgendwann im Sommer ist Schluss. Dann müssen sie es verlängern. Also entweder er liefert und siegt. Und das ist so klassische 0 und 1 Szenario, ne? Also liefer ab. Oder gehe.
Ja, die zwei anderen hat es ja auch schon genannt da, ne? Elon Musk oder Jack Welch.
Genau. Elon Musk ist auch so, ja, wirklich ein Klassiker. Dann wirklich noch so extrem exzentrisch. ja, Züge von Autismus, also superfunktional, hyperfunktional, genau, ne? Hm. Und ja.
Krass. Krass, ja, und was denkst du, also vielleicht ist man mal ein Bogen spannend für unsere Conclusio im Podcast, wo wir da so ein bisschen in die Lösungsphase gehen. Ne? Wir haben jetzt eine ganze Menge Herausforderungen gemeinsam geknetet und haben einen super schönen und auch ausführlichen und auch danke für den offenen Einblick von dir bekommen. Was würdest du denn sagen, welche Maßnahmen oder danke für den netten Hinweis, wie kann sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, das sowohl individuelle Stärken als auch Teamarbeit fördert? Ja, wir haben ja jetzt im Prinzip so ein paar Herausforderungen gehabt als Siegertyp, sage ich mal. Ne? Und das Verhalten ist ja schon speziell. Aber wie kann man das jetzt hinbekommen, okay, dass das, was jetzt vielleicht heute auch mehr gefordert ist, ne? Dass man sozusagen eher die Entwicklung des Teams sozusagen ein Stück weit in den Vordergrund stellt und dann sagt, okay, daraus machen wir Meter. Wie siehst du denn das? Also wie kann man sowohl individuelle Stärken als auch die Teamarbeit fördern?
Also zunächst, wie gesagt, das Bewusstsein ist ganz wichtig. Dieser Siegertyp befindet sich ja im Endspiel. Ne? Also der Sieg ist das Ziel. Und er springt eigentlich von Ziel zu Ziel. Also klassischer auch Projekt-Junkie. Ne? Das Projektziel erreichen und dann gucken wir mal. Zunächst mal begreifen, dass auch Unternehmertum ein unendliches Spiel ist. Also das Ziel ist es für vor allem für Familienunternehmer, deswegen unterscheidet sich das noch ein bisschen in der Konditionierung. Wie halte ich mich möglichst gut in einem unendlichen Spiel möglichst lang? Und welche Strategien finde ich dort, um erfolgreich zu sein? Und das muss man in der Unternehmenskultur, man kann also Unternehmensziele sehr, sehr langfristig ansetzen. Ne, dass man eben wirklich versucht, also wie kann ich langfristige Performance erreichen, wie kann ich nachhaltigen Erfolg stiften, was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Und das in die Wertekultur einfließen lassen, also das tatsächlich zu sagen, was ist denn unser langfristiges Ziel, was ist denn unser langfristiger Wert?
Ja.
Die Führungskräfte darauf verpflichten. Man merkt dann auch, wer das kann. Wer sich darauf einlassen kann, der bleibt halt an Bord. Die anderen ziehen einfach weiter. Und für den Siegertyp ist das auch nicht schlimm, wenn der weiterzieht.
Ja. Du hast gerade auch ein schönes Stichwort gegeben, ne? Energie, also Energiehaushalt habe ich da so gehört, ne? Also wie kann ich den Umgang mit meinem Energiehaushalt verändern als Siegertyp, habe ich da so ein bisschen rausgehört, ne? Dass ich nicht ausbrenne, weil das unendliche Spiel geht lange.
Ja.
Ne? Muss mit meiner Energie haushalten, dass ich nicht ausbrenne, dass ich nicht irgendwann umfalle. Da hatten wir mal das Herzinfarkt-Thema, ne? beim Siegertyp. Ne? Wenn das Blaulicht kommt, holen wir uns Hilfe. Zack, bumm. Das wäre sozusagen, ich höre deinen Impuls, wenn ich ihn richtig verstehe, als wenn du so jemand bist, achte auf deinen Energiehaushalt und schau, dass du die Energie umleitest im positiven Sinne auf das Gemeinschaftsgefühl, auf die Führungskräfte, wie du es gerade schon gesagt hast.
Ja, und du musst aber jetzt aufpassen. Ne? Der Siegertyp, der macht Life-Balance, Work-Life-Balance zur Selbstoptimierung. Ne? Also wie kann ich die körperliche Leistungsfähigkeit maximieren? Ja, also der geht dann hin und sagt, okay, wie bleibe ich jetzt dauerhaft im Spiel, wie bleibe ich als Maximalperformer unterwegs? Und auch diesen Gedanken muss man ein Stück weit auflösen. Also nicht die Maximalperformance, sondern es muss halt auch wirklich eine Nachhaltigkeit sein.
Also ein bisschen weg vom Höhentraining oder vom Gewichtejogging hin zum bodenständigeren Trainieren oder so?
Einfach ein Stück weit runter. Nicht der Mount Everest ist das Ziel, sondern viel Spaß und Freude in den Alpen.
Mhm. Ah,
okay. Und dann nicht an die Extremroute nehmen, sondern ich bin auf einem gesunden Weg, der mir nicht schadet, der mich langfristig wachsen lässt.
Apropos Weg.
Da hast also du diese Idee zu sagen, ich verbrenne mich.
Ja.
Und muss dazu einen Ausgleich schaffen. Also Work-Life-Balance. Ich brenne in der Arbeit, bis die Energie alle ist und dann mache ich den Akku voll in der Ladestation.
Ja.
Weg davon, hinzu, während ich brenne auf Arbeit, lade ich gleichzeitig meinen Akku auf.
Also Rekuperation.
Genau.
Ja,
ja.
Genau. Sag mal.
Ja. Ja.
Beim Bremsen, beim Fuß vom Gas nehmen, wieder Energie in den Akku.
Und ich hatte da gestern ein wunderbares Gespräch mit einem Unternehmer, der mir gesagt hat, ich brauche eigentlich gar keinen Urlaub, weil ich Ich bin total fit nach 14 Stunden Arbeit, weil es ist ja keine Arbeit, es ist wie Urlaub. Was ich hier mache, ist für mich das Glück auf Erden. Ne? Ja. Und genau, also in seine Bestimmung zu kommen, und dann auch das Team danach zu formen. Und wenn klar ist, was Vision ist, was die Mission ist, wo man hin will, dann ist der Job sinnstiftend, wenn ich mit an Bord bin und nicht mehr Broterwerb.
Du hast gerade vorhin das Stichwort Weg gegeben, ne? Du hast ja auch einen schönen Weg gemacht. Du hast ja selber auf einen physischen Weg gemacht.
Ja.
Willst du davon nochmal ein bisschen was berichten?
Du meinst den Jakobsweg?
Kurz vorm Abschluss?
Ja, genau. Das war ein wichtiger Bestandteil meines Veränderungsprozesses, auf den Jakobsweg zu gehen. Ich bin von Genf nach Santiago und dann noch bis an die Küste nach Finisterre geradelt. Also nicht gelaufen, geradelt. Und das war eine wunderbare Erfahrung, in der ich...
Könntest du also empfehlen?
Das kann ich nicht nur empfehlen, das ist...
Aber das ist ja gar kein Challenge für mich als Siegertyp. Warum sollte ich das machen?
Und genau, das ist die Herausforderung. Da hast du mich jetzt, ne? Also es hat bestimmt fast 3 Wochen gedauert, dass ich diesen Wettkampfmodus abschalten konnte. Also nicht mehr messen, nicht mehr trecken, nicht mehr Ziele erreichen. Ne? Man hat ja so ein Etappenziel und hat das durchkalkuliert und perfektionistisch, funktional, alles bis zum letzten Tag. Im Übrigen, ich habe nicht ein einziges Hotelzimmer im Vorfeld gebucht. Nicht eins.
Nicht vorbereitet.
Nicht perfekt vorbereitet.
Oder? Das war bestimmt Schmerzen am Anfang, oder? Tut das weh eigentlich?
Dieser Teil nicht, weil das war die Challenge. Das hat mir Spaß gemacht.
Okay.
Aber was das Schlimmste war, es war wirklich das Tracking-Tool auf meinem Handy auszuschalten. Also wie viele Kilometer habe ich heute gemacht, in welcher Geschwindigkeit, wie viele Höhenmeter. Und das war dann befreiend.
Hast du dich deiner Angst gestellt quasi? Das ist ein praktisches Beispiel, oder? Wir hatten es ja vorhin.
Ja.
Du musst dich irgendwie deine Angst stellen vor Kontrollverlust, loslassen, berührbar machen, irgendwie so. Jetzt schalte ich da aus, habe keine Kontrolle mehr. Wie viel habe ich jetzt heute geschafft? Bin ich überhaupt noch gut?
Ja, also nach Angst fühlt es sich für mich nicht an. Vielleicht als nach affektivem Handeln, nach Glaubenssatz. Mhm. Kontrolle hat was damit zu tun. Klar, Kontrolle kommt von Angst, da hast du vollkommen recht. Vielleicht eher Angst vor Enttäuschung, ne? Ich glaube, meine Triebfeder war dieser Perfektionismus, Enttäuschung, mangelnde Wertschätzung. Ne? Das ist vielleicht die Angst. Nicht zu gewinnen ist nicht meine Angst.
Ach, die mangelnde Wertschätzung, die ich quasi nicht mehr von den anderen bekomme, weil ich bekomme ja keine Goldmedaille, wenn ich nicht auf dem Siegertreppchen lande.
Ja, ich kann damit nicht angeben.
Mhm.
Ich kann mich nicht mit anderen messen. Ne?
Mhm.
Ich kann in diesen permanenten Wettstreit nicht mehr mitspielen und muss das dann aufgeben. Vielleicht ist es das.
Okay.
Ja.
Cool.
Aber egal, was es war, entscheidend war, dass ich erst zur Ruhe gekommen bin, nachdem ich dieses Wettkampfthema von der Backe hatte.
Und damit wir noch ein bisschen Futter haben für unsere Zuhörer, ne? Welche Ratschläge würdest du den jungen Führungskräften geben, die sich in einer zunehmend ja kollaborativen und komplexen Arbeitswelt behaupten müssen, was die vielleicht besser machen können, anders machen können, vielleicht gleich dran denken, vielleicht sich nie so von solchen, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal Alphas, so super schwer prägen, ne, sondern sagen, okay, ne, gibt es da so Sachen, die du da gerne mitgeben würdest?
Ja, sehr gern. Also den Tipp, den ich jungen Führungskräften oder ja einfach jungen Menschen gebe, schaut euch eure Idole genau an. Nach welchen Werten spielen die? Ganz wichtig, sind das die Werte, die ihr wollt?
Mhm.
Also ist es wirklich erstrebenswert? Ich bin jetzt mal spitz, wenn ich ein Pop-Idol habe, mit Drogen, Alkohol und Sex. Ist es das wirklich das, was man will? Ist es das wert, dass ich so jemanden anhimmle? Man kann die Musik auch gut finden, ohne dass man den Lebensstil und die Person dahinter anpreist. Und in der Führungskraft ist das Gleiche. Also sucht euch wirklich Führungskräfte raus, die für euch ein gutes Vorbild sind. Sucht deren Nähe. Geht dorthin und wenn ihr eine Führungskraft habt, mit der ihr nicht klarkommt, die nicht eure Werte widerspiegelt, dann wechselt den Job.
Ich komme aber jetzt daher als junge Führungskraft und sage, Mensch, ich liebe Challenge, liebe Herausforderungen. Ich gucke mir jetzt Jack Welch an. Ich finde Elon Musk geil. Welchen Rat gibst du mir dann?
Wenn das dein Idol ist und wenn das dein Weg ist, den du willst.
Ich sehe doch die Werte, ne? Wie der seine Ziele erreicht, was der alles erreicht. Das begeistert mich.
Du musst schon deiner Intuition folgen. Und wenn das dein Weg ist und wenn du das willst, dann tu's. Dann ist es in Ordnung. Aber schau dir's an, ne? Schau dahinter. Guck dir an, welche Werte dahinter sind. Guck dir an, dass es da in dem Windschatten dieser Siegertypen einen Haufen Verlierer gibt. Und überleg mal, wie es sich anfühlt, wenn du dabei wärst. Wenn du in diesem Windschatten sitzt. Und das wirst du auf kurz oder lang. Denn an der, die Spitze ist einsam. Und ja, überleg mal, wie viele Adler es in Deutschland gibt. Und bist du wirklich der Meinung, dass du das schaffst? Und was ist, wenn du es nicht schaffst?
Also, ja, bin ich ja der Meinung, ne? Aber ich finde das schon gut, da mal zu hinterfragen. Mal, was du gerade gesagt hast, hat mir die Frage aufgeworfen, wie soll ich denn als junger Mensch, wenn ich 20 bin, 22, junger Unternehmer, wie soll ich denn dahinter schauen? Wie soll ich denn erkennen, wer da sozusagen im Windschatten liegen geblieben ist?
Also entscheidend ist, ob du wächst, ob du dich gesehen fühlst durch die Führungskraft, ob dich die Führungskraft fordert, ob die Führungskraft zu ihren eigenen Aussagen steht. Ne? Also welche Werte hast du? Wenn Ehrlichkeit für dich ein wichtiger Wert ist, spiegelt das das Handeln deiner Führungskraft wider. Wie geht er mit seinen Mitarbeitern um? Welche Ergebnisse erzielt er? Ne?
Welche Atmosphäre ist im Unternehmen da?
Genau, welche Atmosphäre ist im Unternehmen
welche da? Welche Atmosphäre herrscht um diese Vorbild-Idol-Figur herum?
Ja.
Okay.
Also das ist, was ich mir mache. Und diese Vorbilder prägen uns glaublich. Und wir lernen ja, also heute wird ja auch in der Schule und an den Universitäten Führung gelehrt. Das ist in den 90er Jahren fast nicht der Fall gewesen. Jeder konnte führen. Heute wird das gelehrt. Man lernt dort Techniken, man lernt Methodiken. Aber am schnellsten lernen wir in der Praxis. Und wenn ich halt ein schlechtes Vorbild habe, wenn ich ein Vorbild habe, dann gucke ich mir natürlich diese schlechten Eigenschaften ab. Ich antizipiere die. Mein Körper lernt das auch, ne? Meine Körpersprache, alles passt sich darauf an. Und ich nehme das mit und trage es in die nächste Führungsebene. Und das ist halt ganz wichtig, sich dann davon zu lösen und zu sagen, okay, das ist nicht mein Führungsstil. Und vielleicht auch dem Arbeitgeber zu wechseln. Und zu gucken, ob es nicht auch anders geht und ob ich nicht das finde, was ich suche.
Also ich kann auch erstmal loslaufen mit so einem Idol, was wir gerade so skizziert haben, und dann später erkennen, kann auch noch 5 Jahre warten und dann erkennen, dass ich vielleicht was ändern sollte. Ne? Also das ist ja nie zu spät, sage ich jetzt, mit Blick auf dich und deinen Weg. Du hast ja, sagen wir mal, über 20 Jahre den Zug nach vorn, ja, Siegertyp nach vorn gelebt und dann irgendwann gesagt, hier Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Das geht aber auch schneller. Und das ist, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, das, was du den jungen Unternehmern, den jungen Menschen, den jungen Siegertypen mitgeben willst, dass du nicht so lange in diese Richtung rennen musst, sondern dass du anders in diese Richtung rennen kannst. Heute, also mit den, ein bisschen zusammenfassend, ne? Also heute ein bisschen mehr die Leute mitzunehmen, nicht so viele hinter dir liegen zu lassen. Oder?
Ja, natürlich. Das macht auch unendlich viel mehr Spaß. Ne? Als Team gewinnen. Ne? Es gibt ja so Sprüche, ne? Ein oder andere ist der Fan davon, aber was teilt sich, wenn man oder was vermehrt sich, wenn man es teilt? Ne? Glück und Erfolg sind solche Dinge. Und wenn ich im Team den Erfolg leiste, dann ist das um ein Vielfaches befriedigender, als wenn ich als Sieger dort oben stehe. Weil dieser Moment dort auf dem Treppchen, das ist ja nur der Moment. Und der muss morgen erneut erfüllt werden. Also es ist unbefriedigend.
Okay.
Diesen Schub, diesen Kick, okay, dort oben stehen zu können, ja, den muss ich mir jedes Mal aufs Neue schaffen.
Ja.
Aber wenn ich ein tolles Team habe, mit dem ich gut zusammenarbeite, wo ich jeden Tag kleine Erfolge feiere.
Dann werde ich auf Händen getragen. Wenn da 10 Leute um mich rum sind auf der Treppe mit, ne, nicht nur ich, dann kann ich sozusagen getragen werden. Als Teamleader möglicherweise, ne, als Chef. Wenn da niemand ist, der mich tragen kann, stehe ich da ganz alleine und freue mich über die Flasche Sekt oder so. Ne? Aber wenn ich sie teilen kann mit allen, kann ich auch getragen werden.
Ich würde gerne ein anderes Bild zeichnen.
Ah, gerne, los.
Ja, also für mich, für mein ideales Zielbild, stehe ich nicht mehr dort auf dem Treppchen, sondern da sitze ich lachend und feixend auf der Trainerbank und gucke meiner Mannschaft zu, wie die sich einen Titel nach dem anderen holen und feiere einfach ab, weil ich sage, hey, ich darf mit so geilen Typen zusammenarbeiten.
Ah.
Das ist das Bild, das
ich... Das lasse ich mal so stehen. Schönes Bild.
Dass ich das sehe.
Ja, das kann ich auch schon als junger Mann.
Natürlich.
Also, weil du gesagt hast, Trainerbank, man assoziiert ja eher den Trainer mit älter, reifer. Wenn ich jetzt aber 25 bin, könnte ich ja trotzdem schon. Also, ich kenne ja schon Erfolgsstorys von jungen Unternehmern, die das schon machen, was du gerade sagst.
Ja, das ist ja mein Bild. Ne? Die jungen Leute dürfen natürlich auch das Bild haben, dass sie Teil dieser Mannschaft sind, die sich dort Titel für Titel holen. Mhm. Also die Spieler sind.
Ja.
Ne?
Ja.
Und die einfach vielleicht auch, und das ist das Größte, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du als Trainer auf der Bank sitzt und da guckt so ein junger Typ dankbar zu dir rüber und sagt, ey, coole Arbeit, Alter.
Im wahrsten Sinn des Wortes. Sauber. super. Möchte ich gern so stehen lassen. Das ist eigentlich ein total schönes Bild. Ich kann das total gut nehmen und wir haben zwei schöne Sessions gehabt und ich möchte mich echt super bedanken, dass du da so, ja, dass du mit uns die Zeit so, also auch so schnell vorbeigehen lassen hast, sage ich jetzt mal so.
Zumindest
so
kurzweilig.
Ja, die war sehr kurzweilig. Es war ein schöner Einblick. Danke für deine Zeit, danke für deinen Einblick, danke für deinen Sein und ja, ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir hier wieder in den Comedics Podcast Studios sein durften, dass wir hier wieder feinstes Filterwasser bekommen haben und auch mittlerweile die Raumtemperatur im Griff bekommen haben mit dem Ventilator. Genau, also hat alles super funktioniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns wieder reichlich Vorschläge für neue oder vielleicht andere spannende Themen auf den Tisch legt. Wir schauen uns alles an, wir sind über jedes Feedback dankbar. Seid ruhig, ehrlich, wir können das gut nehmen. Und?
Aussicht? Was machen wir als nächstes?
Als nächstes möchten wir mal die weibliche Seite genauer betrachten. Also wir haben da schon eine Idee.
Die weibliche Seite des Unternehmertums.
Jawohl, genau. Mhm. Dass wir da einfach mal eine Dame hier nochmal an den Tisch holen können oder vor dem Bildschirm oder ans Ohr, je nachdem, wie wir das machen.
Sehen das denn weibliche Siegertypen?
Richtig.
Sind das Siegertypen oder spielen die mehr im Team? Oder was ist der Unterschied?
Ja,
das sind
genau.
So die Fragen.
Das sind die
danke,
Fragen.
Danke, Stefan. Danke.
Danke euch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Genau.
Und macht bitte weiter so.
Vielen Dank. Und ihr da draußen, bis ganz bald.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.